SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Wirtschaftsführer am WEF interessieren sich für Flüchtlinge als Arbeitskraft.
Wir haben es bereits aktiv, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in der Schweiz, bei denen wir Menschen, die jetzt neu in die Länder kommen, versuchen, ins Arbeitsumfeld mit zu integrieren.
Sagt beispielsweise der CEO von ABB. Auch der Bund und das Schweizerische Rote Kreuz reagieren. Sie wollen Flüchtlinge zu Pflegehelfern ausbilden. Der russische Präsident Putin selbst ließ möglicherweise einen Überläufer in London vergiften. Ex-Spion Alexander Litvinenko. Das sagt ein britischer Untersuchungsbericht. Moskau dementiert. Erlösender Moment für die NEAT-Bauer. Der Chainery-Tunnel ist gebohrt und damit geht eine Epoche zu Ende, sagt der oberste Tunnelbauer im Tagesgespräch, direkt vom Durchschlagsort, wo sich zurzeit noch die giftigen Gase verziehen. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Daniel Hubacher. Sie hat die Nachrichten.
Knapp 10 Jahre nach dem Giftmord am früheren russischen Agenten Alexander Litvinenko in London sind nun die Untersuchungen der britischen Justiz auf dem Tisch. Demnach haben höchstwahrscheinlich der russische Präsident Putin und sein Geheimdienstchef den Mord in Auftrag gegeben. Putin-Kritiker Litvinenko war 2006 mit radioaktivem Polonium vergiftet worden. Direkte strafrechtliche Konsequenzen dürfte der britische Untersuchungsbericht nicht haben. Er dürfte aber das Verhältnis zwischen Moskau und London belasten. Die Flüchtlingskrise beschäftigt die europäischen Spitzenpolitiker am Weltwirtschaftsforum in Davos. In einer Podiumsdiskussion sagte der niederländische Premierminister Mark Rutte, in den nächsten 6 bis 8 Wochen brauche Europa Erfolge beim Abkommen mit der Türkei, bei den Hotspot-Zentren in Griechenland und Italien und beim Verteilschlüssel innerhalb der EU. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hingegen plädierte für eine andere Sofortmaßnahme.
Aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste, dass wir jetzt ganz schnell Milliarden in die Regionen, aus denen die Flüchtlinge kommen, in die Nachbarregion investieren. Um den Druck auf die Außengrenzen so zu verringern, die europäischen, dass Europa nicht zu einer Festung wird.
Denn das wäre eine Schande für Europa, so Schäuble. Im Flüchtlingslager Calais im äußersten Norden Frankreichs ist es letzte Nacht zu Zusammenstößen zwischen hunderten Migranten und Sicherheitskräften gekommen. Die Menschen versuchten, den Verkehr auf der Straße zum Hafen mit brennendem Abfall zu blockieren. Die Flüchtlinge versuchen immer wieder, auf Lastwagen zu klettern und so Richtung Großbritannien zu gelangen. In Calais leben rund 4'000 Flüchtlinge unter schwierigen Bedingungen. Das Camp ist auf einer ehemaligen Mülldeponie errichtet worden. Tiefere Renten und höhere Steuern ohne uns, sagen sich auch die Bauern in Griechenland. Als Protest gegen die Rentenreform der Regierung Tsipras sperren die Bauern heute wichtige Straßenverbindungen. Unter anderem behindern sie den Verkehr auf der Ost-West-Achse. Diese Achse verbindet Westgriechenland mit der Türkei. Auch die Seeleute setzen ihren Streik fort, die meisten Fähren bleiben in den Häfen. Zudem demonstrieren in Athen tausende Anwälte und Ärzte. 1991 ist der Volksentscheid zur NEAT gefallen. Seit heute Mittag, kurz vor 12 Uhr, sind die Ausbrucharbeiten für die erste Flachbahn durch die Alpen praktisch zu Ende. Der 15,4 Kilometer lange Weströhre des Chainery-Basistunnels ist durchschlagen. Nächste Woche erfolgt der Durchschlag für die Oströhre. Dort fehlen noch 26 Meter. Der Chainery-Basistunnel ist eine wichtige Ergänzung zum 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel. Mit dem Chainery wird die mehr oder weniger steigungsfreie Durchquerung der Alpen auf der Gotthard-Achse möglich. In den nächsten Monaten soll mit dem Einbau der Bahntechnik begonnen werden. Die Eröffnung wird aber nicht vor 2020 stattfinden. 2 Millionen Franken, so viel bezahlt der Kanton Bern für den 3-tägigen Halt der Tour de France diesen Sommer in Bern. Das Geld wird gebraucht, um die Strecke herzurichten, zu signalisieren und für die Sicherheit. Das Kantonsparlament muss den Betrag noch genehmigen. Bern erhofft sich vom Halt der Tour de France positive Werbung. In einem Waldstück zwischen Winterthur und Zürich hat ein Mitarbeiter der Zürcher Kantonsarchäologie einen Münzschatz entdeckt. Die 238 Münzen stammten aus der Zeit um 1300. Sie seien nicht verpackt gewesen, teilte der Kanton Zürich mit. Ein großer Teil der Münzen sei in den Münzstädten Basel und Zofingen geprägt worden. Die gefundenen Münzen entsprechen etwa dem Einkommen, das ein Landpfarrer vor 700 Jahren in 2 Monaten verdiente, abzüglich der Naturalien wie Brennholz und Getreide. Und hier noch 2 Meldungen vom Tennis. Am Australian Open ist Stan Wawrinka eine Runde weiter. Der Schweizer schlug den Tschechen Radek Stepanek in 3 Sätzen. Und bei den Frauen sind die Australian Open für die Schweizerin Timea Baczynski zu Ende. Sie unterlag in der 2. Runde der deutschen Annika Beck in 2 Sätzen. Das Wetter. Am Nachmittag liegen über dem Mittelland und an den Voralpen Hochnebelfelder, sonst ist es sonnig. Und auch morgen hat es über dem Mittelland Nebel mit einer Obergrenze bei 800 Metern. Darüber scheint die Sonne. Am Abend ziehen aus Westen dann aber Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 0 Grad. Im Süden ist es oft sonnig bei 5 Grad.
Rendezvous, das erwartet Sie noch hier. Flüchtlingsdebatte andersherum. Was tun mit den Migranten, die da sind? Arbeiten lassen, sagen die CEOs am WEF in Davos. Das sagt auch das Rote Kreuz und lanciert ein großes Projekt in der Schweiz. Der ungemütliche Untersuchungsbericht zu Putin und Ex-Spion Litvinenko. Das Papier stört nicht nur Moskau, sondern bringt auch die Regierung in Großbritannien in eine ungemütliche Lage. Streit unter den Thurgauer Milchbauern.
Einfach Nein sagen, solange ich Mitglied bin, das geht auch in einem Verein nicht. Da kommt es aus, wie weit das noch so ein Begriff wie Solidarität möglich ist und wie weit nicht.
Wie viel Milch sollen Milchbauern produzieren und wer soll für die überschüssige Milch bezahlen? Fracking in den USA, vor kurzem noch die Hoffnung aufs große Geld und Unabhängigkeit von Saudi-Arabien, jetzt ein Industriezweig am Boden. Und um Schweizer Präzisionsarbeit geht es dann kurz vor 1 und ausführlich im Tagesgespräch, der Durchschlag des Chenery-Tunnels. Bundesrätin Simonetta Sommaruga will Flüchtlinge schneller integrieren, und zwar indem sie arbeiten. Diese Absicht hat sie heute am Schweizer Asylgipfel wiederholt. Sie setzt damit auch auf eine Empfehlung des Internationalen Währungsfonds. Dieser schreibt in einer neuen Studie, dass gut integrierte Flüchtlinge zum Wirtschaftswachstum beitragen können. Doch dazu braucht es auch die andere Seite, die Unternehmen. Wie wollen sie Hand bieten? Maren Peters hat sich am WEF in Davos umgehört.
Hoch oben in den Bündner Bergen zeigen sich vor allem große Unternehmen grundsätzlich bereit, Flüchtlinge anzustellen. Unternehmen wie der Schweizer Energie- und Technologiekonzern RBB zum Beispiel, der weltweit mehr als 140.000 Mitarbeiter beschäftigt. RBB-Chef Ulrich Spieshofer.
Die Belegschaft entwickelt sich kontinuierlich und natürlich sind wir dafür offen, Menschen mit Migrationshintergrund mit ins Arbeitsumfeld zu integrieren.
Allein in der RBB Schweiz seien 67 verschiedene Nationalitäten vertreten, sagt Spieshofer. Auch bei der Integration der neuen Flüchtlingsströme aus Syrien, Afghanistan und Afrika werde der Konzern sicher seine Rolle spielen.
Wir haben es bereits aktiv, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in der Schweiz, bei denen wir Menschen, die jetzt neu in die Länder kommen, versuchen, ins Arbeitsumfeld mit zu integrieren.
Die Vermittlung von Sprachkenntnissen überlasse der Konzern aber den lokalen Verwaltungen. Auch bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC steht die Tür für Flüchtlinge grundsätzlich offen, sagt PwC-Chef Urs Honecker. Schon heute seien Mitarbeiter aus 60 Nationen vertreten.
Ich denke, da sind wir bereit, weil wir suchen eigentlich immer Fachkräfte, Spezialisten, die wir oftmals eben aus dem Ausland auch bei uns haben. Und wenn solche Spezialisten hier sind und wir die durch eine relativ schnelle Schulung integrieren können, sind wir sehr wohl bereit. Weil, wie Sie wissen, natürlich ansonsten wir eher etwas Mühe haben, mehr Mühe haben heute, diese Fachkräfte aus dem Ausland beizuziehen.
Vorausgesetzt natürlich, es gäbe eine Arbeitsbewilligung für die Flüchtlinge. Sprachkenntnisse seien dagegen keine Hürde, sagt Honecker.
Englisch wäre natürlich hilfreich. Aber Deutsch oder Französisch muss man nicht unbedingt sprechen. Das könnten wir auch anders regeln.
Ähnlich tönt es auch beim Internet-Auktionshaus eBay.
We try to hire the best talent wherever it is.
Wir versuchen einfach, die besten Leute anzustellen, sagt eBay-Chef Devin Wenig. Die Sprache spiele keine Rolle. Wenn man ein guter Ingenieur sei, könne man von fast überall herkommen.
If you're a good engineer, you could come from almost anywhere.
Der IBA-Chef hofft, dass es eine Diskussion darüber gibt, wie man solche hochqualifizierten Leute durch Trainingsprogramme gut in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Der Wille scheint also da zu sein, zumindest gut qualifizierten Flüchtlingen eine Chance zu geben. Die Integration in den Arbeitsmarkt wäre auch dringend nötig, wenn die Flüchtlinge auf längere Sicht zum Wirtschaftswachstum beitragen sollen, schreiben die Ökonomen des Internationalen Währungsfonds in einer neuen Studie. Dass das nicht einfach ist, ist aber auch IWF-Vizedirektor Min Su durchaus bewusst.
You have to convert these people become labor force. It's not easy. That's a legal process. You have to allow those asylum seeker to join the labor market earlier.
Die Eintrittshürden seien in den meisten Ländern hoch und es sei wichtig, schnell zu handeln, wenn die Integration in den Arbeitsmarkt gelingen soll, sagt der IWF-Manager.
You have to take action now. Bring them into the job market. I think that's the most important thing.
Um Flüchtlingen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, schlägt der IWF unter anderem vor, Mindestlöhne eine Zeit lang zu senken oder ganz auszusetzen, damit die Anstellung nicht am Lohn scheitert. Vielleicht sei es sogar sinnvoll, einen zweiten Arbeitsmarkt für Flüchtlinge zu schaffen, sagt Min Su. Die Gewerkschaften kündigen umgehend Widerstand an.
Nobody can use the opportunity now for destructing the social protection systems that we have created.
Niemand dürfe die Flüchtlingskrise nutzen, um soziale Errungenschaften auszuhebeln, sagt Jyrki Reiner, der als Chef der globalen Industriegewerkschaft Industrial 50 Millionen Arbeitnehmer vertritt. Der Gewerkschaftsboss empfiehlt stattdessen Integrationskurse in den Unternehmen. Was zeigt, der Wille zur Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt ist hoch oben in Davos zwar da, doch die Umsetzung in der Ebene dürfte kompliziert werden.
Wirtschaftsredaktorin Maren Peters vom WEF in Davos. Die Flüchtlinge in den Arbeitsalltag einbinden und sie so integrieren. Ein solches konkretes Projekt lanciert nun das Schweizerische Rote Kreuz. Unterstützt wird es durch den Bund. Die Flüchtlinge sollen als Pflegehelferinnen und Pflegehelfer arbeiten. Gaudenz Wacker.
Pflegehelferinnen und Helfer unterstützen ältere, hilfsbedürftige Menschen, etwa in Alters- und Pflegeheimen. Ihre Hauptaufgaben?
Betreuen, helfen, pflegen, dabei sein, begleiten.
Sagt Christine Jore vom Schweizerischen Roten Kreuz SRK. Dazu gehört etwa Hilfe beim Duschen, beim Anziehen auf dem WC oder Begleitung bei Spaziergängen. Seit bereits 50 Jahren bietet das SRK einen Lehrgang für Pflegehelfer an, zunächst für Wiedereinsteigerinnen, später auch für Migranten. Jetzt hat es in 10 Kantonen einen Kurs gestartet, der sich gezielt an Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene richtet, erstmals mit Unterstützung des Bundes. Das Staatssekretariat für Migration SEM fördert bereits ähnliche Jobprojekte zur Integration, etwa in der Landwirtschaft, der Gastronomie oder bei Automechanikern. Ziel sei immer dasselbe, so Lea Wertheimer vom SEM.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass jeder Flüchtling oder vorläufig Aufgenommene, der im Arbeitsmarkt integriert ist, eine Person weniger ist, die in die Sozialhilfe fällt und jemand, der eben erfolgreich integriert wird.
Das neue Angebot des SRK in der Pflegehilfe ist niederschwellig. Flüchtlinge besuchen nicht von Anfang an einen Pflegehelferkurs, sondern erst eine Vorbereitung dafür. Denn sie müssen teilweise bei Null beginnen.
Die erste Sache, die sie lernen müssen, das ist die Sprache. Meistens Deutschkurse oder Französischkurse.
Daneben lernen Flüchtlinge Grundlegendes über Gesundheitsthemen und sie erhalten Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Flüchtlinge arbeitsfähig machen und zuerst noch den Personalmangel beheben. Das klingt, als gäbe es nur Gewinner. Doch das sei eine Illusion, sagt Helena Zaug vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Männer. Zaug betont, die Idee an sich, Flüchtlinge mit einem Job zu integrieren, begrüße sie sehr. Nur funktioniere genau das in diesem Fall nicht. Denn Pflegehelfer gäbe es bereits genug.
In der Pflege fehlt es heute nicht an kurz ausgebildetem Personal, sondern es fehlt an qualifizierten Fachpersonal.
Den Fachkräftemangel in der Pflege behebe das Flüchtlingsintegrationsprojekt des Schweizerischen Roten Kreuzes daher nicht.
Im Gegenteil, man kann das Problem sogar verschärfen, das Problem des Fachkräftemangels. Denn die Personen, die ausgebildet werden müssen, die werden ja von den Fachkräften angeleitet.
Den Fachkräften fehle dann die Zeit für ihre eigentliche Aufgabe, die Pflege. Christine Jore vom SRK bestreitet dies. Erhebungen zeigten, dass ausgebildete Pflegehelfer gesucht seien.
Es gibt verschiedene Kantone, die sich angemeldet haben und gesagt, ja, wir brauchen noch mehr. Also momentan ist keine Schwierigkeit.
Dass der Bund nach Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sucht, kommt nicht von ungefähr. Nur knapp die Hälfte der anerkannten Flüchtlinge ist nach 10 Jahren Aufenthalt in der Schweiz erwerbstätig. Gar nur gut 20% der vorläufig Aufgenommenen. Insgesamt 500 Flüchtlinge will das SRK nun in den nächsten 3 Jahren fit machen für eine Pflegehelferausbildung.
Sie hören Rendezvous, es ist 1:15. Ein todkranker russischer Ex-Agent machte 2006 auf seinem Sterbebett in London weltweit Schlagzeilen. Putin-Kritiker Alexander Litwinenko behauptete, er sei von der russischen Regierung vergiftet worden, im Auftrag von Präsident Putin selbst. Kurz danach starb er. Jetzt stützt ein britischer Untersuchungsbericht Litwinenkos Behauptung. Martin Aliot hörte dem Richter Sir Robert Owen bei dessen Begründung zu.
I have further concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko was probably approved.
Der russische Präsident Wladimir Putin und sein Geheimdienstchef Nikolai Patruschew hatten mit großer Wahrscheinlichkeit die Ermordung des Putin-Kritikers Alexander Litwinenko angeordnet. Zu diesem Schluss kommt der eben publizierte Untersuchungsbericht des britischen Richters Robert Owen. Litwinenko war vor knapp 10 Jahren in einem Londoner Hotel mit dem radioaktiven Polonium-Isotop 210 vergiftet worden. Der Untersuchungsbericht beschuldigt die beiden Russen Andrei Lugovoi und Dmitri Kovtun direkt des geplanten Mordes. Lugovoi ist seither Abgeordneter in der russischen Duma, dem Parlament, geworden. Litwinenko, ein ehemaliger Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes, arbeitete zu dem Zeitpunkt für den britischen Geheimdienst MI6 und versorgte die spanischen Behörden mit Informationen über die Verbindungen zwischen Putin und organisierten Verbrecherbanden. Seine Witwe Marina hat heute Morgen die britische Regierung aufgefordert, Sanktionen gegen Russland zu verstärken.
Soweit die Fakten und der Untersuchungsbericht aus London. Martin Aliot, welche Bedeutung hat denn die Formulierung, die im Bericht vorkommt, Putin habe wahrscheinlich dem Mord an Litwinenko zugestimmt?
Es ist eine stärkere Formulierung des Richters, als das erwartet wurde. Aber Robert Owen macht keinen Hehl aus der Tatsache, dass er sich nicht auf stichhaltige Beweise stützen kann, sondern dass es sich mehr oder weniger um einen Indizienbeweis handelt, der ihn zu dieser Schlussfolgerung führt. Er nennt 5 Gründe. Erstens, wie Sie schon erwähnten, Litwinenkos Beschuldigung auf dem Totenbett. Ferner die Tatsache, dass Agenten des russischen Geheimdienstes nur mit Rückendeckung und Sanktion von sehr weit oben handelten. Drittens, dass der Zugang zum radioaktiven Polonium nur mit Billigung Putins habe durchgeführt werden können. Viertens, dass Putin selbst und der Geheimdienstchef, der damalige Patruschew, sich persönlich sehr nahe standen. Und schließlich, dass Lugovoi, der Täter, seither nicht nur Abgeordneter geworden ist, sondern auch mit Ehrenmedaillen für die Verdienste am Vaterland ausgezeichnet wurde, obwohl die Anklage wegen Mord aus London bereits feststand.
Auch wenn es Indizien sind, insgesamt eine ziemlich ungemütliche Situation für Premier Cameron, muss Großbritannien jetzt reagieren?
Jein. Die britische Regierung hat sich mit Händen und Füßen gegen die umfassende Untersuchung gesträubt, deren Resultate wir eben erst erfahren haben. Eine Untersuchungsmethode, die dem Richter Zugang zu geheimen Materialien erlaubte, die er nicht publizierte, aber die er in seine Urteilsfindung einbeziehen durfte. Das wollte die britische Regierung verhindern. Sie wurde durch eine gerichtliche Klage der Witwe von Litwinenko, Marina Litwinenko, dazu gezwungen und schließlich auch durch die Invasion der Krim durch die russischen Streitkräfte, das hat in London einen Temperatursturz bewirkt, der die britische Regierung schließlich zum Einlenken in dieser Untersuchungsfrage bewegte. Was tut die Regierung nun? Die britische Innenministerin Theresa May hat soeben im Unterhaus sich vehement gegen diesen flagranten Bruch des Völkerrechts zur Wehr gesetzt. Sie hat verkündet, es gebe nun internationale Haftbefehle gegen die Täter. Lugovoy und Kovtun, ihre Aktiven, würden eingefroren und der russische Botschafter werde zu einer Kopfwäsche ins Außenministerium zitiert. Das ist wohl, wenn es dabei bleibt, die mildeste Form der britischen Empörung, die man sich vorstellen kann.
Sicher nicht die besten Folgen für das eh schon angespannte britisch-russische Verhältnis. Vielen Dank für die Einschätzungen, Martin Aliot. Wir produzieren nur so viel, wie der Schweizer Markt verlangt. Diese Regel gilt bei den Milchbauern nicht. Insgesamt produzieren unsere Milchbauern in dem Sinn zu viel Milch und das kostbare Weiß wird dann billig ins Ausland verkauft. Damit dieses System überhaupt funktioniert, müssen die Milchbauern aber Geld in einen Fonds einzahlen. Doch immer weniger sind bereit, diese Beiträge zu zahlen. Unter den Thurgauer Milchbauern ist darüber nun ein offener Streit ausgebrochen. Und es brodelt auch in anderen Kantonen. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Im Stall von Rudi Schneider im thurgauischen Elighausen stehen 23 Milchkühe. Der 56-Jährige ist Präsident des kantonalen Milchverbandes. Ihm bläst seit kurzem ein eisiger Wind entgegen. Rund 15% seiner 1200 Mitglieder weigern sich strikt, Geld für den Export von überschüssiger Milch locker zu machen.
Einfach Nein sagen, solange ich Mitglied bin. Das geht auch in einem Verein nicht, das geht in einer Gemeinde nicht. Letztendlich sind es Mehrheiten, die auch dem müssen akzeptiert werden, wenn man nicht einverstanden ist, solange man dabei ist. Da kommt es jetzt aus, wie weit das noch so ein Begriff wie Solidarität möglich ist und wie weit nicht.
Seit der Bundesrat die Milchkontingente vor 7 Jahren aufgehoben hat, sind die Milchbauern dem freien Markt ausgesetzt. Der Milchpreis sank stärker als angenommen. Der Schweizerische Milchverband hat deshalb vor 2 Jahren beschlossen, eine Firma zu gründen, welche die zu viel produzierte Milch ins Ausland exportiert und so den Schweizer Richtpreis für die Milch stützt. Eine Massnahme, von der alle profitieren, ist Verbandspräsident Schneider überzeugt.
Grundsätzlich ist es müssen alle interessiert sein, dass wir letztendlich den Milchpreis heben können, wenn möglich verbessern, was in der heutigen Zeit schwierig ist.
Milchproduzenten, die einem Milchverband angeschlossen sind, sind dazu verpflichtet, pro Liter Milch 0,35 Rappen zu zahlen. Pro Bauernbetrieb macht das durchschnittlich eine Jahresrechnung von 1'000 Franken. Einer, der seine Rechnung aber partout nicht zahlen will, ist Milchbauer Roland Werner im thurgauischen Weiler Weldi. In seinem Stall stehen 60 Kühe. Während die Milchmaschine läuft, macht er seinem Ärger Luft.
Also wir wehren uns gegen die Solidaritätszahlungen, weil wir sagen, das ist sogar ein falscher Anreiz. Es wird mehr Milch produziert, wenn die Verarbeitung vernünftig brauchen kann. Und wir müssen alles daran setzen, dass die Milch nicht produziert wird, aus Produzentensicht.
Werner ist ein marktorientierter Milchbauer. Das heißt, er hat mit einem Milchverarbeiter einen Vertrag abgeschlossen, der genau festlegt, wie viel Liter Milch er pro Jahr abliefern darf. Und deshalb produziere er keine Überschüsse. Von den Solidaritätsbeiträgen profitiere nur, wer eben zu viel Milch produziere.
Jede Organisation soll ihren Job machen und schauen, dass sie bei den Bauern so viel Milch produzieren lassen, bis sie verkaufen am Markt.
Von dieser Idee hält der Präsident des Thurgauer Milchverbandes, Rudi Schneider, wenig. Er sagt, saisonale Überkapazitäten kämen immer wieder vor. Solidaritätszahlungen seien deshalb der einzig richtige Weg.
Wenn die überschüssige Milch nicht kann, so wie jetzt als Ganzes ins Ausland exportiert werden mit dieser Stützung, dann bleibt sie im Inland. Mit überschüssiger Milch wird Butter und Pulver hergestellt und das geht ins Lager. Und dann das berühmte Schreckgespenst Butterberg ist dann wieder, plötzlich wieder Tatsache.
Schneider besteht darauf, dass die säumigen 170 Milchbauern ihre Zahlungen leisten. Andernfalls drohen Betreibungen und der Ausschluss aus dem Milchverband. Im Moment laufen Verhandlungen, die Fronten sind allerdings verhärtet. Milchbauer Roland Werner fordert gar den Rücktritt des Verbandspräsidenten an der kommenden Mitgliederversammlung im Frühling. Derweil brodelt es aber auch in weiteren Regionen. Auch in der Milchgenossenschaft Mitte-Ost, welche 5.500 Milchbauern aus 11 verschiedenen Kantonen umfasst, gibt es Widerstand. Rund 15% der Mitglieder weigern sich auch hier, Solidaritätsbeiträge zur Preisstützung von überschüssiger Milch zu zahlen.
Und an dieser Stelle der fließende Übergang von der Milch zum Erdöl. Erdöl ist so billig wie seit 12 Jahren nicht mehr. Das spüren die USA, die Nummer 3 der Erdölförderer, besonders stark. Amerikanische Unternehmen streichen Milliardeninvestitionen. Die Ambitionen, der größte Erdölförderer der Welt zu werden, müssen die USA begraben. Priscilla Imboden.
Groß war die Freude in den USA, als es noch vor einem Jahr hieß, sie würden Saudi-Arabien bald von der Spitze der Erdölförderländer verdrängen. Die Fracking-Technik hatte es möglich gemacht, Öl aus dem Schiefergestein herauszuholen, was die Produktion nach vielen Jahren der Flaute wieder ersprudeln ließ. Nun ist Ernüchterung eingekehrt, denn die tiefen Preise machen das teure Schieferöl unrentabel. Eine ganze Reihe von kleinen Fracking-Firmen ist Konkurs gegangen. Der US-Ölkonzern Chevron baut 8'000 Stellen ab. Ist der US-Erdölboom vorbei? Michael Weber, Professor für Energiewissenschaften an der University of Texas, meint:
I would say it probably won't kill the boom overall, but it's definitely going to slow down production, as we're already seeing. It's going to affect investment decisions by a lot of companies.
Die tiefen Preise werden den Boom nicht ganz beenden, doch die Produktion sinkt und viele Firmen investieren nicht mehr. So hat sich die Zahl der Bohrtürme im letzten Jahr halbiert, was die Fördermenge bald senken dürfte. Laut verschiedenen Experten rentiert die Schiefergasförderung erst ab einem Erdölpreis von $70 pro Fass. Jetzt liegt er unter $30. Doch Weber sagt:
Even at these low oil prices we're seeing today, there are a lot of places where it's not profitable, but there are still some sweet spots within the basins where it is profitable.
Es gäbe immer noch Förderstellen, die gewinnbringend seien. Die US-Erdölbranche war bisher erstaunlich widerstandsfähig. Die Fördermengen sind seit dem Preissturz nur leicht gesunken. Stark leidet hingegen die Tiefseeförderung vor der Küste Alaskas. Sie ist um 2/3 eingebrochen. Der Shell-Konzern hat neulich entschieden, auf Bohrungen in einem neuen Gebiet im Polarmeer vor der Küste Alaskas zu verzichten. Etwas Linderung erhoffen sich die Ölfirmen dadurch, dass sie nun auch Erdöl exportieren dürfen. Der Kongress hat im Dezember ein Verbot aufgehoben, das seit der Erdölkrise der 70er Jahre bestand. Bereits haben die ersten Tanker die Häfen in Texas verlassen. Die holländisch-schweizerische Firma Vitol hat das US-Öl gekauft und führt es zur Raffinerie bei Cressier im Kanton Neuenburg. Doch weil die USA doppelt so viel Erdöl verbrennen, wie sie fördern, werden sie nie ein grosses Exportland werden. Außerdem fehlt die dazu nötige Infrastruktur. Und sie wird auch nicht gebaut, solange die Preise tief bleiben. Michael Weber von der University of Texas glaubt deshalb nicht, dass der Export viel ändern wird. Er wird die Märkte effizienter machen, aber keinen großen Einfluss haben auf die Preise. Die Preise dürften auf absehbare Zeit tief bleiben. Die Internationale Energieagentur hat diese Woche prognostiziert, dass mit dem iranischen Erdöl, das bald auf den Markt kommt, die Überversorgung noch zunehmen wird. Das sind schlechte Aussichten für die US-Erdölindustrie. Ihre Weltspitzenambitionen kann sie momentan begraben. Die Vereinigten Staaten bleiben nach Saudi-Arabien und Russland das drittgrößte Ölförderland. Doch die Boomzeit ist vorerst vorbei.
Priscilla Imboden. Und von der weniger erfolgversprechenden Technologie in den USA zu einer sehr erfolgreichen Technologie in der Schweiz. Yeah. Yeah. So klang es heute Mittag, als im Chainery-Basistunnel der Hauptdurchschlag gelang. Ein Meilenstein nicht nur für die Alptransitprojekte in der Schweiz, sondern für den Schweizer Tunnelbau überhaupt. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
2 Meter Fels und 280 Kilo Sprengstoff haben heute Morgen noch gefehlt, bis zur Sprengung heute Mittag. Ein dumpfes, lang anhaltendes Grollen war es. Kaum war das verhallt, jubelten 1500 Gäste im Tunnel, Pfiffe gellten. Jetzt heißt es abwarten. Abwarten, bis die giftigen Sprenggase sich verzogen haben. Abwarten, bis der Berg mit Spritzbeton gesichert ist. In wenigen Minuten werden die ersten Mineure durch den Tunnel steigen und sich umarmen. Es ist nicht nur ein Tag des Feierns, sondern auch ein Tag des Gedenkens an jene zwei Mineure, die tödlich verunfallt sind beim Bau des Chennery-Basistunnels. Insgesamt aber haben sich außerordentlich wenig Arbeitsunfälle in der Chennery-Baustelle ereignet. Die Unfallstatistik am Chennery ist sogar besser als die im Bauhauptgewerbe. Die Unfallzahlen liegen weit unter dem Mittel anderer Großbaustellen. Dies im Tunnelbau, bei dem traditionell immer besonders hohe Unfallzahlen zu beklagen waren. Die Basistunnels am Lötschberg, im Gotthard und im Chennery bilden die neue Eisenbahn Alpentransversale durch die Schweiz. Der Hauptdurchschlag am Chennery ist nicht der erste, der war am Lötschberg. Der Chennery-Basistunnel ist nicht der längste, das ist der Gotthard. Doch am Chennery geht eine Epoche zu Ende. Das erklärte Renzo Simoni, der Alptransit-Vorsitzende, heute. Ein denkwürdiger Tag, auf den Schweizer Ingenieure jahrzehntelang hingearbeitet haben. Ab nun wird es für lange Zeit keine Weltrekorde mehr geben im Schweizer Tunnelbau.
Ein etwas heiserer Alexander Grass lag am Ende am Staub bei der Sprengung. Und aus dem Chennery-Tunnel senden wir gleich weiter. Das Tagesgespräch kommt von dort, aus dem Herzen des Bergs. Zu Gast ist dann der oberste Tunnelbauer. Doch zuerst noch die Schlagzeilen, die bringt uns Daniel Hubacher.
Der russische Präsident Wladimir Putin ist wahrscheinlich für den Mord an dem früheren KGB-Agenten und Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko in London verantwortlich. Zu diesem Schluss kommt ein britischer Untersuchungsbericht. Russland weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. Der deutsche Außenminister Wolfgang Schäuble will mit Milliardenzahlungen an die Krisengebiete, aus denen die Flüchtlinge kommen zum den Druck auf Europa senken. Das werde die EU allerdings mehr kosten als bisher angenommen, warnte Schäuble am WEF in Davos. Und in Griechenland weiten sich die Proteste gegen höhere Rentenbeiträge und Steuern aus. Zahlreiche Bauern haben wichtige Straßenverbindungen mit ihren Traktoren gesperrt. Zudem demonstrieren in Athen Tausende Anwälte und Ärzte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.